Ja, wir kommen her von Pfingsten. Und ich brauche diese Frage nicht stellen, denn ich gehe mal davon aus, jeder von uns weiß, was Pfingsten geschah. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Feuer, das entflammte in die Herzen der Jünger. Und ich hatte letzten Sonntag ein kleines Beispiel gebracht, wie diese kleine Flamme Feuerfang und im Grunde genommen sich ausbreitete und immer größer wurde. Und ich habe dieses Streichhölzel hier einfach angezündet, um zu demonstrieren, wie das kleine Feuer sozusagen anfing. Jetzt ist es ausgegangen. Kinder, das ist nicht um nachzumachen, damit wir nicht die Feuerwehr holen müssen. Und dann hatte ich aber auch ein Holzscheitel, in dem Sinne ein großes Stück Feuer, das Holz, das schon Feuer gefangen hatte und fast verbrannt oder halt eine größere Flamme sozusagen gebracht hat. Ich habe es nicht hier vorgeführt, aber ich habe nur das Holzscheitel sozusagen gezeigt. Pfingsten, von Pfingsten herkommend, die Ausgießung des Heiligen Geistes, das kleine Feuer, das in den Herzen der Jünger brennen anfing, breitete sich aus. Nachdem Petrus die Pfingstpredigt gepredigt hatte, fragten die Menschenmenge in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37, was müssen wir nun tun? Sie waren ergriffen von der Botschaft, sie waren ergriffen vom Wort Gottes. Und Petrus sagte, tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben und lasst euch taufen. Und wir lesen in Apostelgeschichte, dass etwa 3000 Menschen in dem Augenblick, an dem Tag, sich anstecken ließen von der Botschaft von Pfingsten, vom Heiligen Geist sich ansprechen ließen und ihr Leben Jesus anvertrauten und sich taufen ließen. Ich weiß nicht, ob Petrus Muskelkater hatte anschließend, weil er immer wieder die Leute runter ins Wasser und wieder hoch. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, wenn ich 3000 Mal oder vielleicht waren es auch 10 andere Jünger, die getauft haben, wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall war da was los. Da war eine Begeisterung, da war ansteckende Kraft vorhanden und der Geist Gottes wirkte. Und das kleine Flämmchen, was bei der Ausgießung des Heiligen Geistes anfing zu brennen, fing langsam Feuer. Fing langsam Feuer und breitete sich aus, dass 3000 und mehr Menschen zum Glauben fanden und die Gemeinde, die Urgemeinde, anfing zu wachsen. Und so entstand einfach das, was Jesus den Jüngern mitgegeben hatte, als er im Grunde genommen kurz bevor er in den Himmel ging. Er sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und er gab ihnen einen Auftrag und den Auftrag lesen wir in Matthäus Kapitel 28, mache zu Jüngern. Die Verse 18 bis 20. Und das taten sie. Und so denke ich, ist es nichts für selbstverständlich, als die Woche nach Pfingsten auch mit uns über Mission nachzudenken. Über Evangelisation nachzudenken. Und ich wünsche mir, dass dieses kleine Feuer, das in euch zu brennen anfing, als ihr die Entscheidung getroffen habt, Jesus nachzufolgen, langsam immer größer wird und nicht ausgeht wie bei mir. Jetzt hier bei dem Streichholz. Eberhard Jüngel sagte mal, Mission ist der Herzschlag Gottes und Gott hat sein Allerliebstes gegeben und das war sein Sohn, Jesus Christus. In Johannes 3, Vers 16 finden wir die Worte wie, wenn die Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, da würde Evangelisation und Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maße bestimmen. Steht das da? Ihr kennt den Vers doch auswendig, oder? Aber übersetzt bedeutet es. Johannes 3, Vers 16 finden wir ähnliche Worte, wie wenn die Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann würde Evangelisation und Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maß bestimmen. Mission ist das Herzschlag Gottes. Gott liebte die Welt so sehr, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Aber in anderen Worten formuliert, wenn ein Mensch sozusagen zum Glauben kommt, wenn Mission stattfindet, da fängt das Herz zu schlagen höher. Und das ist Gottes Herzschlag in uns. Wenn ein Mensch stirbt oder uns verlässt, sind seine letzten Worte an uns besonders wichtig. Und ich kann mich erinnern, 1994, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, fragte mich ein alter Mann, dem ich öfter Zeugnis gab, ob ich noch für ihn beten würde. Und ich fragte ihn, warum wäre denn das Gebet für dich so wichtig, da du jetzt im Sterben liegst? Und er sagte, Andreas, ich würde mich freuen, wenn ich mein Leben noch Jesus anvertrauen könnte. Ich erklärte ihm einige Worte aus der Schrift, einige Bibelverse, und wir sprachen noch etwa eine Viertelstunde und wir beteten. Seine Frau saß draußen im Gang und er sagte, es ist schön, es fühlt sich gut an. Ich habe es geschafft, ein Kind Gottes zu werden. Und er schlief ein. In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, berichtete er seinen Vater, ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Johannes Kapitel 17, Vers 4. Und die Antwort liegt in Vers 20. Jesus erzählte seinem Vater, was er die letzten 3 Jahre getan hatte. Jesus hatte seine Jüngern für ein Leben vorbereitet, das Gottes Ziele verfolgen sollte. Erstens, Jesus half den Jüngern, Gott kennenzulernen und sie zu lieben. Man könnte sagen, Anbetung. Zweitens, Jesus lehrte sie, einander zu lieben. Also war es nichts anderes wie Gemeinschaft. Drittens, Jesus gab ihnen das Wort, damit sie geistlich wachsen konnten. Wir würden heute sagen, Jüngerschaft. Viertens, zeigte Jesus den Jüngern, wie sie dienen sollten, einander. Wir würden es zusammenfassen, Dienst. Und fünftens, Jesus sandte die Jünger aus, damit sie wiederum andere davon erzählen. Wir würden es heute sagen, Mission, Evangelisation. Wenn wir das Leben Jesu betrachten, dann sehen wir schnell, dass er ein sinn- und ein zielorientiertes Leben führte. Er hatte vom Vater eine Aufgabe erhalten und er war bestrebt, zielorientiert seinen Auftrag zu erfüllen. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich uns, dass wir den Auftrag, den Gott uns aufgetragen hat, den wir mitbekommen haben, dass wir ihn auch mit so einer Leidenschaft, mit so einem Brennen, mit Feuer, mit Begeisterung erfüllen. Wenn wir über Mission sprechen, da verstehen wir oft die Verbreitung des christlichen Glaubens oder Evangelisation, das Evangelium weitergeben. Der Begriff leitet sich vom Lateinischen ab und heißt Missio, Sendung im Grunde genommen. Darunter versteht man die Ausbreitung des Glaubens oder die Entstehung von Mission oder Missionar, die oftmals durch eine kirchliche Institution oder durch ein Missionswerk unterstützt werden. Der Sendebote wird oft Missionar genannt in unserer Zeit. Evangelisierung und Evangelisation nennt man ja die Verbreitung des christlichen Glaubens. Mit dem Ziel, warum tun sie es? Menschen zu Jesus zu führen. Oder? Warum ist mancher einer missionarisch unterwegs? Nur mit dem einen Ziel, den Menschen zu Jesus zu führen. Und christliche Mission oder Evangelisation sollte immer das Ziel haben, Menschen zu Jesus zu führen. Bekehrung, die Beziehung, eine persönliche Beziehung, eine freiwillige Entscheidung zum Glauben an Jesus Christus. Und diese ist mit der Absicht geknüpft, ein Leben entsprechend des christlichen Liebesgeboten zu führen. Und so sprechen wir von Entscheidung, wir sprechen von Bekehrung, wir sprechen von einer Beziehung zu Jesus, wir sprechen im Grunde genommen, dass Menschen Jesus finden und dass sie sich einladen lassen, eine lebendige Beziehung mit ihm zu führen. Es geht um Bewegung. Es geht hier nicht um Starres, sondern es geht um Wachstum. Es geht um Leben. Es geht um Vermehrung. Es geht, dass es weitergegeben wird. Und so ist der christliche Glaube oder das Christentum nicht dafür gedacht, Karteileichen zu produzieren, sondern um Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben oder dazu zu führen. Was sagt die Bibel, das Neue Testament über Mission, Sendung, Beauftragen oder Botschaft vermitteln? Wir lesen in Hebräer Kapitel 1 die Verse 1 und 2. Gott sendet seinen Sohn. Und da heißt es wörtlich, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedener Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Erstens, Gott ist der Sendende. Und der Herr Jesus ist der Gesandte. In Johannes 3, Vers 16, 18 habe ich gerade eben schon zum Teil zitiert, aber ich möchte es nochmal lesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Vers 17 heißt es, Gott sandte seinen Sohn. Nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ich könnte viele andere Bibelstellen aufzählen. Eins wird deutlich: Gott ist der Sendende. Zweitens, Jesus' Missionsbefehl an seine Jünger. Er sagte Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. gehet nun hin. Und Jesus wiederum sprach zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. In Johannes 20, Vers 21. Oder Markus 16, Vers 15. Geht nun hin in aller Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Auch hier, Jesus von Gott gesandt, beauftragt seine Jünger und sendet sie hinaus. Senden, Gott gab Jesus die Vollmacht über Himmel und Erde. Und auf der Grundlage dieser Autorität gebot Jesus seinen Nachfolgern, Menschen durch Predigt, durch Taufe, durch Lehre zu seinen Jüngern zu machen. Hier sehen wir, Jesus ist der Sendende, wir sind die Gesandten als Christen. Und Jesus berief die 12, damit sie bei ihm sein und damit er sie aussendet. Ein Missionsbefehl an seine Jüngern, also auch an uns, heißt es, ihr werdet Kraft empfangen. Diese Kraft kommt nicht aus uns heraus, sondern von Gott. Und wir lesen, und da haben letzten Sonntag gelesen, Apostelgeschichte 1, Vers 7 und 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Vor der Haustür und darüber hinaus. Sie standen, die Jünger, unter dieser Autorität Jesu. Sie sollten vielen Menschen zu Jüngern machen. Sie sollten diesen neuen Jüngern taufen und sie lehren, Christus zu gehorchen. Jesus Christus würde immer bei ihnen sein. Das war ihre Gewissheit. Während Jesus seine Jüngern bisher immer nur zu den Juden gesandt hatte, erstreckte sich ihre Mission nun auf die ganze Welt. Das war die Botschaft. Das war die Botschaft Jesu an seine Jünger. Geht hinaus und mache zu Jüngern. Und diese Botschaft bekommt ihre Autorität und Vollmacht durch den Sendenden, nicht durch den Gesandten. Und in Römer Kapitel 10, Vers 9, da lesen wir, wenn du also mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man mit dem Glauben, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Jeder, der da glaubt und es bekennt, wird gerettet werden. Und einer, der von Jesus gesandt ist, ist ein Botschafter. Ein Botschafter an Christi Stadt. Und davon lesen wir. Und davon lesen wir in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20, so sind wir nun Gesandte für Christus. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Vollmacht, die Autorität, ja, steht hinter uns. Wir dürfen im Namen Jesu Missionaren Zeugen sein. So fragt man sich, wer ist ein Evangelist? Jeder. Jeder Christ. Und ich denke, die Kirche in den letzten Jahrhunderten hat versagt. Hat versagt, missionarisch unterwegs zu sein. Und die Bibelschulen oder theologische Ausbildung haben versagt, Zeugen auszubilden. Sie haben Lehrer ausgebildet, aber wenig oder kaum Evangelisten. Warum sage ich das? Weil es Fakt ist. Sie haben den Schwerpunkt auf das Wissen gelegt, das Wissen der Heiligen Schrift, woran ja nichts Schlechtes dran ist. Versteht mir nicht falsch. Aber sie haben den Schwerpunkt vergessen, darauf zu legen, dass das Wissen allein nicht ausreicht, sondern gelebter Glaube und der Glaube, der weitergegeben wird. Das ist unser Auftrag. Mache zu Jüngern. Also was brauchen wir als Christen? Wir brauchen brennende Herzen. Lasst euch erfüllen. Lasst uns die Kraft Gottes in Anspruch nehmen, dass diese Flamme, die in uns angefangen hat zu brennen, auch größer werden kann. Und im Grunde genommen Tag für Tag größer werden kann. Und nicht langsam ausgeht oder nur dahin glüht. Brennende Herzen für Gott. In Johannes Kapitel 4, Vers 34, da heißt es: Jesus aber sprach: Meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und das Wort gilt auch an uns, dass wir uns nicht nur retten lassen, sondern auch seinen Willen tun und andere zur Rettung führen. In 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9: Ihr habt euch bekehrt von den Göttern zu Gott, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Trifft das auf mich zu? In Lukas 24, Vers 32: Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schrift oder die Schriften öffnete? Wann hat zum letzten Mal dein Herz gebrannt? Wann hat zuletzt unser Herz als Gemeinde gebrannt? Gebrannt nicht für unsere eigenen Zwecke, nicht für unser eigenes Wohl, sondern gebrannt für die Menschen, die dort draußen die Botschaft noch nicht gehört haben und für ewig verloren gehen. War das, als wir uns entschieden haben? Brennende Herzen für die Verlorenen. Der Menschensohn, heißt es in Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was wir brauchen, ist mehr Mitleid für die Menschen, die vor die Hunde gehen. Denn Jesus sagt das auch in Matthäus Kapitel 9, Vers 35 bis 37, denn es sind wie Schafe ohne Hirten, ziellos, orientierungslos. Und Jesus verspürte Mitleid. Mitleid für die, die keine Hoffnung haben. Mitleid für die, die einfach auf dem Weg in die Verdammnis sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses kleine Feuer Das kleine Feuer, das hier in Burghausen brennen begann und immer noch brennt, größer wird. Ich wünsche mir so sehr, dass wir, jeder Einzelne von uns, brennend wird für den Herrn. Brennend wird, aber dass wir gemeinsam brennen können. Ich wünsche mir das Bewusstsein über den Zustand dieser Welt. Dass es uns immer wieder neu bewusst wird, es geht hier nicht um mich. Es geht hier um Gott. Und es geht darum, dass die frohe Botschaft verkündet wird. Dass Menschen gerettet werden. Jesus sagt in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht. Wo ist das Licht in mir und in dir geblieben? Wo ist die erste Liebe geblieben? Rick Warren sagte mal, Menschen mögen unsere Liebe zurückweisen oder unsere Botschaft ignorieren, aber sie sind machtlos gegen unsere Gebete. Wir werden heute vielleicht unterscheiden zwischen innere Mission, äußere oder Außenmission. Gott will, dass wir Ja sagen zu ihm. Er möchte, dass wir Ja sagen zu dem Auftrag, den er uns gegeben hat. Und der Auftrag heißt, Menschen zu Jesus zu führen. Was ist also Mission? Mission ist Verkündigung der frohen Botschaft durch Predigt. Verkündigung der frohen Botschaft durch unser Leben. Unterwegs zu sein für Jesus. Mission ist Christus verkündigen nach außen und jede evangelistische Möglichkeit im Innen- und Ausland oder vor der eigenen Haustür wahrzunehmen und zu nutzen. Wir als seine Nachfolger sind aufgefordert, hinzugehen. Sei es zu unseren Nachbarn, sei es zu unseren Mitmenschen, sei es zu unseren Arbeitskollegen. Wir sind aufgefordert, die frohe Botschaft weiterzugeben. Brannte nicht unser Herz, sagten die Jünger. Und ich wünsche mir so sehr, dass an jeder von uns dieses Feuer, dieses Brennen im Herzen bekommt. Und dass es weiter brennen kann. Für die eine Sache, für die wir beauftragt worden sind. Menschen zu Jesus zu führen. Amen.